Er ist Vater, Cousin, Onkel und gleichzeitig Chef. So ist das in einem Familienunternehmen. Aber wie sieht das Arbeitsleben dahinter aus? Ich frage den CEO höchstpersönlich. Hallo und herzlich willkommen zu Abus Unlocked, dem Podcast, in dem wir die Schlösser zu den spannendsten Geschichten und Persönlichkeiten öffnen. Heute haben wir den Schlüssel zum Büro des Chefs erhalten. Mein heutiger Gast ist Christian Bremiker, der das Familienunternehmen Abus als geschäftsführender Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung in der vierten Generation leitet. Abus feierte kürzlich seinen 100. Geburtstag und beschäftigt über 4000 Mitarbeitende weltweit.
Einige davon sind beispielsweise Tochter oder auch der Neffe.
Wie das ist, wenn man sonntags bei Kuchen zusammensitzt, geht's da nur ums Business, wie man als Familienunternehmen über so viele Jahre hinweg relevant bleibt. Vom CEO-Alltag über die Zusammenarbeit mit Verwandten wird es heute gehen. Und weil wir so viel zu besprechen haben, gibt's gleich zwei Folgen mit ihm. Wir starten rein in Folge 1. Herzlich willkommen, Christian Bremiker.
Hallo Luisa, grüß dich.
Direkt vorweg, du oder sie, wie handhabt ihr das hier bei Abus? Gibt's da so eine Richtlinie?
Ja, am liebsten mit allen per Du. Zwinge ich keinem auf, aber wenn das für dich okay ist, machen wir mit Luisa weiter.
Du, das freut mich sehr gern. Wie sieht's bei dir aus? Du hast eben schon kurz erzählt, du hattest einen stressigen Tag. CEO-Alltag ist natürlich immer ein bisschen anstrengend. Wann geht morgens dein Wecker? Wann geht nachts die Nachttischlampe aus bei dir?
Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Aber in aller Regel morgens früh so zwischen 6 und halb 7 geht's meistens so mit Wecker los. Und abends ist das von bis, kann in den frühen Morgenstunden teilweise erst sein, dass man dann wirklich ins Bett geht.
Wir haben uns ja an anderer Stelle schon mal getroffen und schon mal ein bisschen gequatscht. Du hast mir mal verraten, so 5 Stunden Schlaf ist bei dir so die Regel, oder?
Ja, ich bin total dankbar, dass ich mit 5 Stunden Schlaf eigentlich sehr gut auskomme. Mhm. Manchmal kann es auch mal 6 sein, manchmal auch 4, aber es ist einfach gesunder Schlaf.
Also 5 Stunden Schlaf, das heißt, man braucht vielleicht so das ein oder andere Ritual. Hast du sowas auch als CEO, dass du morgens als erstes immer diese 5 Dinge machst, um in den Tag zu starten? Gibt es das bei dir?
Eigentlich bin ich da auch sehr flexibel morgens früh. Das kommt immer ganz drauf an, halt eben, wie das Tagesprogramm aussieht, wie vielleicht der Vortag war. Aber in aller Regel probiere ich immer auch morgens zumindest mal einen kurzen Moment Zeit zu finden für ein gutes Gebet, Stoßgebet oder überhaupt ein Gebet und auch mal eben kurz sich so auch auf den Tag einzulassen. Und da ist die Bibel für mich und was daraus halt eben immer an Input kommt, für mich ein wichtiger Faktor.
Also morgens dein persönliches Ritual, andere meditieren, andere machen morgens Sport, das ist eben deins. Wir haben ja gedanklich, ich habe es eben schon gesagt, heute den Büro zu deinem Schlüssel. Wir werfen einen Blick in deine Welt als Chef dieses Familienunternehmens. Und da wollen wir jetzt gedanklich auch mal reingehen. Wir nehmen jetzt den Schlüssel, gehen in dein Büro. Wie sieht das aus? Was sieht man in deinem Büro? Was steht vielleicht Persönliches auch auf deinem Schreibtisch?
Also zunächst muss ich sagen, ich verbringe vielleicht nur 1% meiner ganzen Arbeitszeit in meinem Büro. Das liegt einfach daran, dass ich sehr viel weltweit unterwegs bin und zum anderen mal, wenn ich hier bin, eigentlich nur in Meetings bin. Und die finden eigentlich immer außerhalb von meinem Büro statt. Ich mag das nicht so gerne, alle Leute kommen mal schön zu mir, sondern ich gehe eigentlich lieber zu den Leuten hin oder treffe mich einfach an sogenannten neutralen Plätzen. Mhm. Aber natürlich findest du in meinem Büro sehr schöne Bilder von meiner Familie. Und dort habe ich auch einige sehr schöne Geschenke von Freunden, Partnern auch ausgestellt, weil mir das einfach sehr wichtig ist, wenn mir einer ein Geschenk macht, dass man das so wertschätzt. Und sowas würdest du jetzt alles zum Beispiel in meinem Büro finden.
Hast du da ein ganz besonderes Geschenk, was man sich vielleicht auch vorstellen kann?
Ich überlege gerade, was ganz Besonderes wäre. Aber ich würde sagen, wir hatten mal ein sehr, sehr schönes, großes Vorhangschloss. Das war so ein bisschen auf alt gemacht und das stand bei uns in einem ganz besonderen Besprechungsraum. Das war so ein richtig wertvolles Geschenk, das haben wir von einem Partner bekommen.
Schön, also auch Erinnerungsstücke an die vergangenen Jahre, da kommt bestimmt einiges hinzu bei dir. Jetzt hast du es angesprochen, du hast ein Familienfoto bei dir im Büro stehen. Man könnte ja meinen, ja, du arbeitest im Familienunternehmen, gehst einfach eine Tür weiter und da sitzt doch schon Familienmitglied, oder? Wie ist das? Wie viele Familienmitglieder, direkte Familienmitglieder von dir arbeiten auch wirklich bei Abus?
Also das Schöne ist, ich habe 4 Töchter, inzwischen alle verheiratet, auch Kinder. Und alle haben mal bei Abus gearbeitet. Mhm. Und 2 sind bei Abus nach wie vor richtig in ja, in Anstellung, kann man sagen. Ja. Wobei die eine jetzt ihr Kind bekommen hat vor 4,5 Monaten etwa und hat jetzt einfach erstmal so eine kleine Auszeit. Aber die andere, die hat 2 Kinder und die ist auch wieder zurückgekommen und die sind halt eben noch beide aktiv. Aber die beiden anderen sind auch total interessiert, wie es bei Abos losgeht. Wir unterhalten uns, tauschen uns auch, aber die haben jetzt keine richtige Aufgabe.
Aber unter anderem zum Beispiel Neffen sind ja auch noch von dir hier bei Abos, ne?
Genau, da gibt es einige von. Und ich glaube, der jüngste Neffe, der ist jetzt 19 und der älteste, der ist so um die 40. Also auch da eine schöne Bandbreite. Sind wir sehr dankbar für, dass wir da auch einige von aus der Familie haben.
Und das zieht sich schon echt lange. 100 Jahre Abos habt ihr letztes Jahr feiern dürfen. Du bist ein Teil der Bremiker-Familie, nämlich der Urenkel des Gründers, August Bremiker, der hat das Unternehmen gegründet. Lass uns da mal drauf schauen, auf die 100 Jahre Abos. Gib uns einen Einblick in die Gründung des Unternehmens. Was ist da damals Besonderes passiert?
Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, ich war leider live nicht dabei. Wäre allerdings sehr gern dabei gewesen, weil das muss eine spannende Zeit gewesen sein, 1924. Und wir in Vollmerstein, da wo wir halt eben auch heute noch unsere Hauptverwaltung haben, lebten in einem Dorf, wo es über 20 Vorhangschlussfabriken gab. Und mein Urgroßvater, der August Bremiker, war dort auch tätig. Aber im Alter von ungefähr 63 Jahren hat er sich überlegt, was kann ich eigentlich meinen Kindern hinterlassen? Also hat er das Geld, das wenige, was er hatte, zusammengekratzt, um für seine Kinder ein kleines Grundstück und Gebäude zur Verfügung zu stellen. Und dann haben sie tatsächlich dann gestartet. Zunächst erst mit einem Sohn, der Werner Bremiker, und dann kamen anschließend noch weitere Brüder schnell hinzu. Und so war es auch richtig, so ein Familienbetrieb, was von der Pike auf angefangen hat, unter schwierigsten Umständen auch, Abos nach vorne zu bringen. Das war eigentlich vor 100 Jahren so der Start.
Und die Frau von August Bremiker, die hat auch eine Rolle dabei gespielt, oder wie war das damals?
Ja, das war ganz krass, weil mein Urgroßvater, der hatte seine erste Frau und die ist leider verstorben, nachdem er 11 Kinder noch hatte. Mhm. Das 12. Kind war leider ein paar Monate vorher auch schon verstorben. Mhm. Und das war natürlich eine ganz tragische Situation für die ganze Familie, für meinen Urgroßvater. Und Gott sei Dank hat er dann innerhalb kürzester Zeit eine 2. Frau bekommen. Und die hat sich, sag ich mal, hervorragend um die Familie gekümmert. Aber die hatte voll den Drive und war auch schon schnell unterwegs im Schlossverkauf. Mhm. Und sie war eigentlich so die Pionierin, kann man eigentlich sagen, in der damaligen Zeit völlig unüblich eigentlich, dass man als Frau überhaupt so aktiv war. Aber sie war dann draußen hier im Ruhrgebiet und hat uns so hier geholfen, dass wir hier überhaupt Fuß gefasst haben.
War sie mit dem Koffer voller Vorhängeschlösser dann rumgereist und Vertrieb gemacht.
Genau.
Sehr emanzipiert für 1924er Jahre Verhältnisse auf
Absolut,
jeden Fall.
Absolut, genau.
Jetzt hast du ja aber trotzdem, du warst nicht bei der Gründung mit dabei, aber du hast viele Jahre Abos miterlebt. Wie viele Jahre genau? Wann hattest du deinen ersten Arbeitstag? In welchem Alter?
Also ich bin nicht so gut mit genau den Jahren und so weiter. Ich weiß nur, dass ich ungefähr 17 Jahre alt war, als ich bei uns angefangen habe, die Ausbildung zu machen zum Industriekaufmann.
Wie viele Jahre ist das jetzt her?
Ja.
Dafür müsstest du uns jetzt dein aktuelles Alter verraten.
Genau, das ist auch kein Problem. Da stehe ich so gut 40 Jahre. Ist das
gut her. 40 Jahre.
Genau.
Das heißt 40 Jahre Abos auch für dich. Was waren das so Meilensteine, wo du dich immer wieder daran erinnerst? Ich meine, jetzt zum Jubiläum hat man natürlich oft darüber gesprochen. Was waren so für dich die persönlichen Highlights?
Also das erste Highlight war, dass ich eigentlich schon mit 4 Jahren gefühlt bei Abos gearbeitet habe. Ich durfte meinen Vater begleiten auf manchen Geschäftsreisen schon zu der damaligen Zeit und habe mich immer sehr, sehr für Abos interessiert. So, und meine Highlights waren eigentlich, dass ich halt eben einen sehr unklassischen Berufswerdegang hinter mich gebracht habe. Ich habe also direkt nach 10 Jahren am Gymnasium war ich dann zum Schluss, habe ich dann halt eben die Ausbildung gestartet und danach bin ich ins Ausland gegangen, habe sowohl Englisch wie auch Französisch lernen dürfen. Danach habe ich Studium einfach übersprungen, indem ich von meinem Vater einen sehr guten Privatlehrer bekommen habe, der mir so dann das Wesentliche an Betriebswirtschaft, kaufmännischem Recht und all diesen Dingen halt eben beigebracht hat, sodass ich dann sehr schnell einsteigen konnte. Danach war ich sehr, sehr viel auf Reisen, habe die Zeit genutzt, wo ich einfach noch jung und ledig war und dann, wo ich verheiratet war, so mit knapp 24, hätte man denken können, das Leben ändert sich, aber ich würde mal sagen, auch ab dem Zeitpunkt war ich jedes Jahr weit über 100 Jahre immer auf Reise.
Wow. Und Jetzt ist es ja so, du hast es eben angesprochen, die Gründung, dass August Bremiker damals schon sehr fleißig war, viele Werte hatte, an denen er festgehalten hat. Was hast du davon auch übernommen oder in den letzten 40 Jahren, die du das Unternehmen begleitet hast, mitbekommen? Was sind so die Grundwerte?
Also es gibt mehrere Slogan bei Abus. Und das eine war, dass mein Urgroßvater das auf dem Herzen hatte, Menschen das gute Gefühl der Sicherheit zu geben. Aber gleichzeitig war es auch bei uns in der Familie immer so, dass wir einen weiteren Slogan haben, den findet man auch heute bei uns im Museum zum Beispiel, sehr exponiert. Da steht drauf, an Gottes Segen ist alles gediegen. Mhm. Und das ist für uns einfach einer der wichtigsten Leitsprüche, die wir auch gerne verinnerlichen wollen, weil wir einfach sagen möchten, dass wir sehr dankbar sind, dass Gott uns in 100 Jahren echt super geführt und geleitet hat durch Schwierigkeiten, aber auch durch viele schöne Momente. Und deswegen möchten wir einfach Gott auch immer unseren Dank geben. Und das ist uns ein echtes Herzensanliegen.
Mhm. Denkst du, dass das in einem Familienunternehmen wie eurem Unternehmen ja ein ganz großes Fundament ist, auf dem auch dieser Erfolg aufgebaut ist? Ich meine, das hast du gerade schon gesagt, aber glaubst du, dass es anders ist bei großen Konzernen, wo eben keine Familie hintersteht mit eben solchen Werten? Kriegst du da vielleicht auch Unterschiede mit?
Ja, natürlich. Dadurch, dass ich halt eben viel, viel reise, bin ich natürlich auch mit vielen anderen Menschen im Austausch. Und ich versuche immer, wenn ich unterwegs bin, viel Gutes von anderen aufzunehmen, hoffentlich. Ich mache auch sehr viele Bilder, halte sehr viel fest halt eben, weil ich das gerne bei Abus implementieren möchte. Auf der anderen Seite weiß ich, dass unsere Werte sicherlich in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so populär sind, aber meines Erachtens ganz entscheidend auch für unseren Erfolg sind, auch für das, was das Miteinander mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern angeht. Man kann ja tolle Floskeln haben und Formulierungen haben, aber letztendlich werden wir an dem gemessen, was wir sagen. Und wir möchten uns von unseren Mitarbeitern auch spiegeln lassen, keine Frage. Aber uns ist wichtig, dass jeder sich bei Abus nicht wie eine Nummer vorkommt, auch wenn es halt eben weltweit über 4.000 Leute sind, aber dass jeder sich auch persönlich wertgeschätzt fühlt und weiß, wenn es brennt, spätestens dann ist die Familie auf jeden Fall da, aber hoffentlich auch schon oft viel früher.
Hast du da kleine, konkrete Beispiele, wie ihr das in eurem Arbeitsalltag bei Abus umsetzt?
Also zum einen ist mir ganz wichtig, dass junge Leute, die bei uns anfangen, zum Beispiel in der Ausbildung, die Möglichkeit haben, mich auch mal direkt kennenzulernen, die Philosophie zu verstehen, dass neue Mitarbeiter, Mitarbeiter, wenn es möglich ist, entsprechend auch begrüßt werden. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, dann eine gewisse Begleitung und was mir zum Beispiel auch sehr, sehr am Herzen liegt, das ist auch, ja, wir haben leider auch Trauerfälle dabei und dass ich dann auch vorher schon anbiete, eine gewisse Sterbebegleitung oder ja, die Begleitung auf den letzten Wegstrecke zu machen, weil ich einfach auch da empfinde, wir gehören nicht nur ein Stück weit während einer Zeit zusammen, sondern eigentlich dann auch komplett während der Zeit. Und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass die einfach wissen, jawohl, wir stehen einfach bis zum letzten Atemzug auch zur Verfügung. Ne?
Der Mensch als Ganzes, das scheint dir auch persönlich ein Anliegen zu sein bei deinen Mitarbeitenden. Und ich bin ja schon des Öfteren hier bei euch in Wetter, da sind wir jetzt gerade in eurem Abus Headquarter, nenne ich es immer ganz gerne, bin ich schon mal ein paar Runden gelaufen und das sieht man an vielen Stellen. Man sieht ein Beachvolleyballfeld, man sieht ein Gym für die Mitarbeitenden, eine großzügige Außenfläche, wo man sich aufhalten kann. Und auf den Standort wollen wir auch nochmal eingehen in der zweiten Folge, welche Bedeutung das hat, weil ich glaube, das geht damit auch ziemlich einher mit dieser Mitarbeiterwertschätzung, die du hier pflegst und natürlich auch Basis des Erfolgs von Abus ist. Aber nicht nur das, auch viele Innovationen habt ihr natürlich im Hause Abus. Von dem Vorhängeschloss vor 100 Jahren bis heute digitale Produkte, die ihr inzwischen entwickelt habt. Und auch da schauen wir in Folge 2 nochmal genauer drauf. Wenn jetzt August Bremiker auf das Unternehmen von heute blicken würde, auf die Philosophie, die ihr immer noch hier in euch tragt, was meinst du, was würde er denken? Entspräche das so seiner Vision, die er hatte von Abus?
Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn er oder auch die anderen Vorfahren heutzutage, die jetzt die letzten 10 Jahre schon alleine nicht mehr dabei waren, kommen würden, ich glaube, die würden völlig überwältigt sein, wie sich alles so entwickelt hat. Die würden sicherlich mit manchen Dingen überhaupt nicht klarkommen, weil sie ja die ganze Zeit dazwischen verpasst hätten. Aber ich denke mal, wo sie sehr dankbar für wären, ist, dass sie einfach noch feststellen, dass das, was von Ursprung her den Vorvätern und Müttern wichtig war, dass wir das eigentlich auch heute nach wie vor festhalten und auch sehen, wie wir dann halt eben unter diesem Segen Gottes einfach uns auch weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das wird sie letztendlich auch erfreuen.
Mhm. Ich bin gespannt, was du mir gleich sagen wirst, wie deine Art als CEO dazu beigetragen hat, wie du dann hier nochmal vielleicht eine Veränderung reingebracht hast. Deswegen lass uns nochmal auf deine persönliche Geschichte mit Abus schauen. Und wann du angefangen hast, hast du uns eben schon erzählt, knapp 40 Jahre ist es her. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, was wäre denn dein Plan B gewesen? Also wenn du jetzt nicht gesagt hättest, ich möchte einsteigen bei Abus, ich weiß nicht, war das eine Option? Wurdest du da überhaupt vor die Wahl gestellt?
Ja, ich wurde nicht vor die Wahl gestellt, weil ich selber die Wahl schon mit 4 Jahren getroffen hatte.
Du wolltest
unbedingt. Also ich habe mir nie was anderes vorstellen können, als bei Abus zu arbeiten, aber habe immer gesagt, sage ich euch heute, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich definitiv Mediziner geworden, weil mich einfach Medizin und der menschliche Körper mit allem drum und dran unwahrscheinlich interessiert. Und da habe ich mich auch immer gerne so eingelesen, Dinge studiert und von daher, wenn ich die Zeit hätte, hätte ich am liebsten nebenbei noch ein Heilpraktiker oder ein Naturheilverfahren gemacht schon mal, weil ja, ein Arzt, das ist einfach ja nicht mehr möglich gewesen, aber mir ist das schon ein wichtiges Anliegen, auch Menschen gesamtheitlich zu sehen und deswegen die Medizin gesamtheitlich reizt mich unwahrscheinlich.
Das passt auch zu dem, was du eben gesagt hast, was dir wichtig ist, was du jetzt auch in der Mitarbeiterführung leben möchtest. Das passt sehr gut, wie ich finde. Wann war denn klar, dass du die Geschäftsführung übernehmen wirst? Wie lief dann die Staffelübergabe ab von 3. Generation zur 4. Generation? Wie kann man sich das vorstellen? Kommt dann irgendwann die Frage, möchtest du übernehmen? Wie war das bei dir?
Also mein Vater war über lange Zeit halt eben Geschäftsführer hier bei Abus. Und wir haben dann aber auch gemerkt, wir müssen die Geschäftsführung etwas erweitern, haben dann auch Externe mit dazu genommen. Aber mein Cousin, der Hans-August Bremica und ich, wir haben dann so Ende der 90er Jahre eigentlich so richtig vollverantwortlich die Geschäftsführung dann übernommen. Und ja, wir haben über viele, viele Jahre sehr, sehr eng und sehr, sehr gut miteinander gearbeitet. Und danach haben sich so die Prioritäten so ein bisschen verschoben. Mein Cousin, der lag die Mission halt eben sehr, sehr auf dem Herzen. Er ist auch ein Buchautor und freut sich da halt eben auch sehr, in dem Bereich aktiv zu sein. Und dann hat sich das immer mehr so auf mich halt eben hin verlagert. Aber wir haben immer miteinander hervorragend gearbeitet. Und so ist es jetzt halt eben auch mit der nächsten Generation. Da gibt es ja den Daniel und den Nico, die jetzt auch, weil wir eine KG sind, Komplementäre geworden sind, sodass wir einfach jetzt ja auch zu dritt sehr gut unterwegs sind.
Da schauen wir gleich auch nochmal drauf, wie da jetzt gerade die Staffelübergabe läuft. Als du damals CEO geworden bist, dann eben, wie war das für dich? Also du konntest sicherlich nicht alles, was so ein CEO erfordert. Erinnerst du dich vielleicht noch an Dinge, die du nicht konntest, mittlerweile gut drin bist und wie du das geschafft hast, da auch richtig gut drin zu werden? Gibt es da irgendein besonderes Beispiel, an das du dich erinnerst, was eine Herausforderung am Anfang war für dich?
Ja, ich denke, die größte Herausforderung ist nach wie vor die perfekte Mitarbeiterführung hinzubekommen. Mitarbeiterkonflikte lösen, deeskalieren und nicht eskalieren. Und das muss ich sagen, das beschäftigt mich bis heute einfach noch. Und da würde ich auch heute nicht sagen, ich bin irgendwo jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, da bin ich perfekt, absolut nicht. Aber es gibt schon so Dinge wie früher, naja, da gibt es eine gewisse Situation und man hat sofort eine Meinung zu, zack, eine Mail schreiben, gar nicht lange drüber nachdenken oder anrufen. Ja. Ja, da würde ich einfach sagen, Learning, ja, man hat Nacht über schlafen und am nächsten Tag schreibt man oft ganz anders, als man in dem Moment geschrieben hätte. Und das würde ich jetzt so für mich einer der Learnings sehen, nochmal immer noch nicht perfekt, aber die Richtung, glaube ich, die passt besser, als es früher halt eben war.
Das ist ein absolut wichtiger Tipp, wenn man merkt, dass Emotionen im Spiel mal eben kurz drüber eine Nacht schlafen, musste ich auch lernen und ich bin nicht in der CEO-Position, aber ein guter, guter Tipp und du würdest sagen, das kannst du mittlerweile besser, oder?
Also das müssen eigentlich andere besser beurteilen, ne, als dass ich mich hier selbst beurteile, aber ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, mein Wunsch ist es, in dem Punkt halt eben immer noch besser zu werden.
Man sagt ja auch, mit einem neuen CEO kommt immer so ein bisschen Veränderung mit rein. Ich meine, das ist ganz klar, jeder hat so seinen eigenen Führungsstil, jeder hat eine eigene Persönlichkeit, Hobbys, Interessen, die ja auch alle irgendwie mit reinspielen. Wie war das damals bei dir? Hast du das Gefühl, du hast irgendwie eine Richtung verändert, als du dann diese CEO-Position übernommen hast? Gab es Dinge, wo du auch den Drang hattest, das möchte ich verändern, wenn ich es dann kann?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich immer die Philosophie verfolgt habe, lieber evolutionieren als revolutionieren. Mhm. Weil Revolution, das ist immer mit viel Kampf und Schmerz und das andere ist einfach viel, viel besser, langsam Dinge zu verändern. Aber es gab schon einen Paradigmenwechsel, weil bis in die 90er Jahre hinein wurde doch meistens gesiezt. Mhm. Und wir haben dann eigentlich eingeführt, dass wir uns nach Möglichkeit mit allen Leuten gerne duzen. Und das war schon ein absoluter Paradigmenwechsel hier bei Abus, dass man auf einmal jetzt per Du ist. So, dann haben wir noch lange Zeit auch immer, wenn wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeschrieben haben, das per Sie gehalten. Aber das haben wir jetzt vor einiger Zeit auch nochmal geändert, dass wir halt eben auch deine Ansprache einfach auch Du sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, denke ich mal. Der zweite Punkt ist, mir lag immer auch der Sport sehr am Herzen, weil ich einfach merke, Sport verbindet. Mhm. Und zwar abteilungsübergreifend, hierarchieübergreifend. Das spielt alles in dem Moment keine Rolle mehr. Wir haben gemerkt, dass das auch in Richtung Kundenbindung, Lieferantenbindung einfach sehr entspannend ist, gemeinsam Sport zu machen, gemeinsam auch hier die Freizeit bei Abus zu verbringen. Deswegen haben wir dieses sogenannte Filetstück hier in der Hauptverwaltung, aber auch bei unseren Filialen meistens sogar auch etwas kreiert, was halt eben das Miteinander einfach forciert. Mhm. Und zwar ganz entspannt. Und zum Beispiel, wir gehen relativ selten auswärts essen. Wir können das Gott sei Dank alles bei uns selber abwickeln und abdecken auch. Und dadurch entsteht eine ganz entspannte Atmosphäre. Und ich glaube, das war auch nochmal ein großer Wechsel, den wir in den letzten Jahren einfach vollzogen haben. Und der, so wie das Feedback von uns kommt und das Echo einfach sehr, sehr positiv wertgeschätzt wird.
Und das spürst du auch, diese Veränderung. Ich meine, du hast es ja miterlebt, wie es früher war, wie es heute ist. Du spürst da wirklich auch eine Veränderung, eine positive?
Ja, absolut. Also ich merke einfach, dass viele Leute das auch entsprechend wertschätzen, ja, und dass wir auch ein ganz anderes Miteinander kreieren. Ne? Und es ist einfach so, wir haben einfach gewisse Berührungsängste oft hier und in Deutschland gibt es auch immer noch das Sie und Du. Und ich muss sagen, ich gebe mir das Beispiel, wenn man zusammen Fußball spielt oder Beachvolleyball spielt, dann sage ich nicht, Herr Müller, passen Sie mal rüber oder so, sondern ist das ganz schnell Dieter oder Klaus oder Sabine oder Melanie. Und das ist einfach auch cool. Ja. Man kann einfach gewisse Barrieren, die eigentlich gar nicht da sein müssten, aber schön auch durch den Sport und das gemütliche Beisammensein einfach auch abbauen.
Mhm. Heißt das dann auch, man erreicht den Chef am besten mit einer WhatsApp am Nachmittag oder bleibt es da auch bei E-Mail und Anrufen?
Also das ist eigentlich die größte Herausforderung, die ich überhaupt habe, dass ich halt eben auf so vielen Plattformen unterwegs bin und manchmal weiß ich gar nicht mehr, wo man zuerst schauen soll. Und ich wünschte mir eigentlich, das wird man nochmal ein bisschen wieder zusammenführen, aber ich meine, man muss einfach, ob das LinkedIn ist, ob das Teams ist, ob das WhatsApp ist oder Telegram, Mails, also alles muss man abdecken und das ist echt herausfordernd, das muss ich schon ganz oft sagen.
Das frisst sehr viel Zeit,
Da bleibt auch schon mal die eine oder andere Nachricht einfach ein Stück weit mal liegen und dann muss man halt eben gucken, dass man schnell wieder aufspringt.
Dann trifft man sich auf dem Volleyballfeld und quatscht dann da einfach drüber.
Genau, das ist dann nur das Beste.
Man sagt ja auch, dass im Leben Fehler dazu gehören, um zu wachsen, um zu lernen, und mich würde total interessieren, was war denn so dein wichtigster Fehler, den du als CEO gemacht hast, der im ersten Moment wahrscheinlich auch ein bisschen schmerzhaft war, aber dich dann weitergebracht hat? Hast du da so ein Learning, was dir einfällt, was dich weitergebracht hat?
Ah, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Beispiele. Ne? Mhm. Denn wenn ich nichts gelernt hätte, dann wäre ich auch nie besser geworden. Mhm. Was mir so einfällt, ist in der Kunden-Lieferanten-Beziehung, wenn man Preisverhandlungen macht und man hat einen Preis abgegeben und der Kunde sagt sofort, super, ich kaufe.
Ja, nehme ich.
Dann sage ich mir, naja, okay, er ist jetzt schon mal glücklich, aber hättest du vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Ne? Ja. Auf der anderen Seite sage ich auch, das ist auch ein Prinzip von Abus, das ist mir sehr, sehr wichtig, wenn der Kunde Spaß hat, mit Abus zu arbeiten und auch Geld verdient, dann brauche ich mir einfach um unsere gemeinsame Zukunft keine Sorge machen. Mhm. Deswegen, es sollte nie die Prämisse sein bei uns, also Hauptsache wir verdienen das ganze Geld und sondern ich glaube, das muss einfach gut ausgewogen sein. Aber das sage ich mal ganz offen, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war immer so ein Learning, wo ich gedacht habe, wenn man jetzt mal ein bisschen besser machen könnte.
Der Klassiker. Ne? Ich glaube, das passiert am Anfang. Einfach, ich als Selbstständige kenne das auch. Denke ich mir auch, wenn der Kunde direkt Ja sagt, dann hast du was falsch gemacht.
Ja, ein anderer Fehler vielleicht auch noch. Und der ist mir ganz wichtig geworden. Eigentlich schwierige Dinge sollen immer aus zwei oder dreier Mund, wie man so schön sagt, bezeugt werden. Mhm. Und ich habe einfach festgestellt, Gerechtigkeit ist etwas ja sehr Wichtiges und die Menschen sollen einfach auch merken, man möchte gerne gerecht sein. Und dazu gehört es einfach oft, dass man nicht nur einer Stimme hört, sondern zwei oder drei Stimmen dann zuhört, um einfach ein Gesamtbild zu bekommen, damit man auch fair Dinge entscheidet. Und in dem Punkt habe ich auch definitiv meine Erfahrungen machen müssen. Mhm. Zu schnell mich auf eine Seite habe hinschlagen lassen und habe hinterher festgestellt, es war nicht ganz fair und auch nicht ganz richtig. Und dann muss man einfach auch mal den Mut haben, zu der Person hinzugehen und sagen, pass mal auf, es tut mir furchtbar leid. Ich habe es zwar eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen machen wollen, aber ich lag mit meiner Einschätzung oder Entscheidung falsch. Ich möchte es gerne gut machen, möchte mich entschuldigen oder revidieren. Das gehört, finde ich, auch unbedingt dazu. Ne? Und das fällt einem nicht leicht, das weiß ich. Das fällt mir auch bei meiner Frau nicht leicht und bei meinen Kindern. Aber ich weiß einfach, dass man damit eher gewinnen kann, als verlieren kann. Und das hoffe ich, dass ich das auch in der Zukunft noch beibehalten kann.
Ja, absolut wichtige Basis für ein harmonisches Miteinander, sich eben entschuldigen zu können. Und du hast gerade das Wort Mut angesprochen. Da kommt mir auch die Frage auf, gab es in deiner Zeit als CEO aktuell eine Entscheidung, wo du besonders mutig sein musstest, wo du gesagt hast, nein, wir gehen jetzt diesen Richtungswechsel. Ich weiß zwar nicht so genau, wohin es führt, aber wir gehen jetzt diesen mutigen Schritt und bist vielleicht auch mit Erfolg belohnt worden. Wie sah das aus? Also gab es da so eine mutige Entscheidung von dir?
Ja, ich denke, wir haben vor 30 Jahren circa gestartet mit dem Fahrradhelmbereich. Mhm. Und da hat natürlich auch jeder Anfang gesagt, warum Fahrradhelme? Ihr macht Schlösser, also alles mit Metall und Stahl und so weiter. Was haben denn Helme mit Abus zu tun? Na, und mir war einfach immer wichtig, dieser Gesamtgedanke, alles mit Abus muss auch mit Sicherheit und mit Schutz zu tun hat. Im Englischen haben wir Safety and Security. Im Deutschen haben wir ja mehr so Sicherheit als ein Wort, aber Sicherheit und Schutz sagt man ja auch. Und unsere Kinder waren gerade in einem Alter, wo ich der Meinung war, es gibt keine schönen Kinderhelme. Es waren alle nur so Pötte, die man denen aufgesetzt hat. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das machen? Haben gestartet und dann kam so eine Phase, wo wir eine gewisse Größe erreicht hatten, aber eigentlich nicht groß genug, um zu überleben. Aber es war auch nicht zu klein, um zu sterben. Mhm. Und ja, da musste man nochmal sagen, machen wir richtig weiter oder machen wir nicht richtig weiter. Und danach sind Weichen gestellt worden für Abus, die sehr, sehr gut sind. Und wo wir einfach auch heute dann uns entschieden haben, wir handeln die nicht nur, sondern wir sind Produzent, wir produzieren selber, haben dann ein Werk in Italien gekauft und da werden wir jetzt auch eine sehr mutige Entscheidung, haben wir so getroffen, einer der größten Investitionen, die wir je bei Abus in der Geschichte gemacht haben, werden wir dort machen, weil für uns schon der Bereich Abus-Helme auch für die Zukunft sehr, sehr wichtig ist und einfach auch ein schönes Thema ist. Und ich muss sagen, die Briefe, die man oft bekommt von Menschen, die uns schreiben, immer, ich hatte den Helm auf und mein Leben ist gerettet worden oder ich wäre garantiert ganz schlimm verletzt gewesen, die tun dann so richtig gut. Also natürlich, in erster Linie machen wir das, weil wir Geschäfte machen wollen. Aber wenn man gleichzeitig auch dafür Sorge tragen kann, durch gute Qualität, dass Menschen echt gesichert sind und geschützt sind und vielleicht echt ihr Leben behalten, dann ist das natürlich doppelt schön.
Das glaube ich. Und da schauen wir in Folge 2 auch nochmal drauf, diese Innovation, die ihr gemacht habt bei Abus, wo du eben vor Entscheidungen standest, die ganz gravierend den Richtungswechsel angekündigt haben. Bin ich auch sehr interessiert, schauen wir in Folge 2 nochmal drauf. Und zum Thema Entscheidungen habe ich noch die Frage an dich, wenn du vor einer Entscheidung stehst und nicht weißt, ob links oder rechts, ob A oder B, hast du für dich eine Methode gefunden, wie du einfacher, schneller oder besser zu einer Entscheidung kommen kannst? Gibt es da irgendwas, was du durchspielst zum Beispiel?
Ja, also einmal gibt es natürlich ein ganz klassisches Abwägen. Ja. Und das basiert dann auf Gefühl. Ich würde sogar sagen, oft sogar als erstes. Mhm. Versuche das dann aber auch zu unterlegen durch Fakten. Mhm. Aber dann weiß ich es vielleicht manchmal immer noch nicht. So, und dann muss ich ganz offen sagen, bin ich total dankbar, dass einfach dieser christliche Glaube, der Glaube an Gott und an Jesus, in manchen Situationen mir dann auf einmal irgendwie entweder ein Bibelvers oder eine Begebenheit oder eine Person vielleicht, wo ich hingehen kann, die ich fragen soll, einfach dann nochmal so das letzte i-Tüpfelchen gibt und ich sage, okay, ich schließe jetzt daraus, den Weg sollen wir halt eben gehen. Und deswegen sagen wir in dieser Kombination zwischen Gefühl, Fakten, aber auch halt eben dieser Glaube, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, das ist sehr, sehr, sehr komfortabel.
Das heißt, würdest du dich selber eher als Gefühls-, als Bauchmensch statt als Kopfmensch einschätzen?
Definitiv. Ja. Also sicherlich gehört auch jetzt viel Erfahrung mit dazu, aber ja. Erfahrung kann auch täuschen, keine Frage. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man auch Menschen zugewandt ist, dann möchte man auch gerne mit Menschen zusammen auch die Lösung finden. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich noch sagen kann. Natürlich, als CEO muss man viele Entscheidungen letztendlich treffen.
Ja.
Aber ich sage immer, es muss eigentlich so sein, dass wir die meisten Entscheidungen alle gemeinschaftlich so treffen. Und ich nur vielleicht manchmal ein Veto einlegen muss, weil sonst macht das miteinander ja keinen Spaß. Mhm. Und deswegen bin ich sehr dankbar. Wir haben bei Abus so viele gute Beraterinnen und Berater. Und meistens kommt immer was Gutes raus.
Man merkt das. Du liebst dein Team, du wertschätzt es sehr. Und ein Teil des Teams ist Familie. Als du angefangen hast, hast du gesagt, du hast mit deinem Vater zusammengearbeitet. Wie war das für dich als junger Mensch mit dem Vater in einem Unternehmen? War da auch ein wenig Druck bei? Weil, wenn ich so überlege als junger Mensch, man will die Eltern ja auch stolz machen. Und dann im selben Unternehmen. Wie war das bei dir?
Ja, mein Vater und ich, wir haben uns zum Glück eigentlich immer sehr, sehr gut verstanden. Eigentlich ist eigentlich ein blödes Wort. Entweder hat man sich gut verstanden oder nicht. Also deswegen kann ich sagen, wir haben uns gut verstanden. Aber wir hatten auch beide einen Kopf. Und Eisen schärft Eisen, das haben wir auch oft erlebt. Und wir haben auch schon tagsüber Unterhaltungen gehabt, die waren schon sehr intensiv, um es mal so zu formulieren. Ja. Aber das Schöne war, wir beide sind abends nie schlafen gegangen, ohne, wenn es denn sein musste, auch mal eine Sache voreinander zu bekennen oder auch nochmal zu sagen, hör mal, war nicht so gut und so weiter. Und deswegen, mein Vater hat immer gesagt, gibt einen Spruch aus der Bibel, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Und wenn man mal zornig war, dann wusste man abends, komm hier, ruf mal eben an und dann war alles wieder super. Und deswegen haben wir so ein schönes Miteinander einfach gehabt und ich blicke einfach auf die Zeit nur gerne zurück. Und trotzdem weiß ich, dass ich für ihn als Jüngerer sicherlich manchmal auch eine Herausforderung war. Und was ich einfach hinterher auch gemerkt habe, ist, auch mit zunehmendem Alter, wo man auch hinterher vielleicht nicht mehr selber so viel bewegen kann, wird man auch vorsichtiger. Und das konnte schon mal einen leichten Konflikt geben. Die junge Generation, mein Cousin und ich, wir wollten Vollgas weiter. Und die ältere Generation, vielleicht hör mal, seid mal ein bisschen vorsichtiger, denkt mal darüber nach. Und ich denke mal, in Summe hat es nicht geschadet.
Merkst du das jetzt gerade auch? Du hast es ja schon gesagt. Nico, Daniel, die sind jetzt in der 5. Generation, die kommen langsam nach. Die jungen Wilden, ist das heute auch noch so? Und denkst du manchmal so, ach, ich erinnere mich, so war ich damals auch. Hast du das jetzt gerade?
Also, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, wenn ich sage nein.
Ja.
Das liegt vielleicht auch daran, dass ich unwahrscheinlich viel mit jungen Menschen immer gemacht habe und auch nach wie vor mache. Ich sage mal, ich bin eher so ein Typ, können wir eine Stunde oder zwei Stunden Beachvolleyball spielen? Nee, lieber zwei. So, und genauso ist es auch bisher im Unternehmen noch. Ich glaube, ich bin hier eher so bekannt noch als als Motor, als jemand, der es nach vorne treibt. Aber eins ist natürlich ganz klar, es gibt manche Themen, da muss ich mich wesentlich intensiver und schwieriger drin einarbeiten, als halt eben eine Generation, die jetzt 15, 20, 25 Jahre alt ist. So, und da bin ich einfach dankbar. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder und die decken eine riesen Altersspanne ab der Kundinnen und Kunden der Zukunft auf jeden Fall, aber teilweise auch schon von heute. Und ich hoffe, dass sie mich ganz, ganz lange einfach fit halten. Und Daniel und Nico beispielsweise, es gibt ja auch noch andere Familienmitglieder, die müssen das genauso machen. Und die sollen mich auch herausfordern. Und wir möchten auch versuchen, halt eben auch da auf Länge der Sicht einfach auch dann einen smoothen Übergang irgendwann mal zu schaffen. Wobei ich sehr dankbar bin, dass ich, so Gott will und ich gesund bin, auch in den nächsten Jahren noch ja, voll dabei sein kann und auch möchte und mir es auch immer noch voll Spaß macht.
Wenn ich richtig gerechnet habe, wären es noch 10 Jahre, richtig? Bis zum offiziellen Renteneintrittsalter,
ja, sagen wir es mal so. So ungefähr, genau, knapp 10 Jahre und ja, wir sehen einfach auch, ist jeder Tag ist ein Geschenk. Ja. Wir haben alle unsere Gesundheit nicht im Griff selber und deswegen Gott sei Dank für jeden Tag, den man einfach auch hat, ne?
Ja, und lass uns nochmal auf die Familie im Unternehmen schauen, wie das ist, mit der Familie zusammenzuarbeiten. Es gibt ganz viele Familienunternehmen in Deutschland, aber ihr steht natürlich für etwas, man kennt euch in ganz Deutschland, jeder kennt einen Abus Fahrradhelm Fahrradschloss. So ein Blick hinter die Kulissen finde ich total spannend. Lass uns da nochmal drauf eingehen, wie ist das, mit der Familie zusammenzuarbeiten, vor allen Dingen, wenn es dann auch mal zu Konflikten kommt. Du hast es erzählt, wie es ist mit deinem Vater, da gab es Reibereien. Wie seid ihr denn dann zu einem Ergebnis gekommen oder läuft das anders ab, als wenn man jetzt mit jemandem diskutiert aus dem Unternehmen, der nicht direkt Familienangehöriger ist? Ist da mehr Emotion mit dabei?
Also grundsätzlich, wenn man auf die ganzen Jahrzehnte zurückblickt, können wir sicherlich sehr dankbar sein, dass wir überwiegend ein sehr gutes Miteinander hatten. Dass immer mal Themen da waren und auch da sein können, wo man einfach auch, wenn man eine große Familie ist, etwas unterschiedliche Meinungen darüber hat, ist ganz normal. Und ich würde sogar sagen, ist sogar gesund. mein Credo ist, wir haben sicherlich nicht immer die gleichen Gedanken, aber hoffentlich die gleiche innere Haltung einfach, ne? Und dann überbrückt man auch mal gewisse Meinungsverschiedenheiten. Aber ich würde es eigentlich eher sogar ganz positiv sehen. Unsere Familie ist Gott sei Dank einig davon beseelt, dass wir versuchen wollen, immer wieder gute Kompromisse zu finden. Und ich glaube, es ist keiner dabei, der immer nur seinen Kopf durchsetzen möchte. Und das hilft natürlich enorm mit dieser gewissen Einstellung. Hinzu kommt einfach, dass ich nach wie vor auch der Meinung bin, das sage ich auch gerne sehr, sehr offen, dass die christlichen Werte eigentlich das ist, was heute einfach fehlt. Wenn man sich so manches anguckt, das Miteinander, egal wie, ich will nicht auf andere Leute zeigen, dann merkt man, dass manche sehr, sehr uns Menschen helfende Werte immer weniger wertgeschätzt werden. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass wir bei uns in der Familie auch generationsübergreifend einfach vom Inneren heraus die gleiche Einstellung auch haben. Und für uns ist die Bibel nach wie vor absolute Basis. Und da finden wir so viele tolle Tipps im Miteinander von Menschen. Wie können wir gut miteinander funktionieren? Es gibt super Management-Tipps in der Bibel und die teilen wir einfach, ne? Und der eine hat mal die gute Idee, der andere hat die gute Idee. Und das bringt uns einfach eher zusammen als auseinander. Und von daher würde ich sagen, bei uns, nochmal Gott sei Dank, nicht, weil wir so tolle Leute sind, aber ist eher Family Power als irgendwie Destruction.
Okay, das heißt, ihr schafft es auch, das Business oder auch den Konflikt, den man dann am Arbeitsplatz mal hat, falls er aufkommen sollte, oder ihr nennt es Meinungsverschiedenheiten, was auch immer, ihr schafft es, das dann auch abzulegen, beiseite zu legen, und am Ende ist man immer noch Familie. Also es gab in der Vergangenheit keine Situation, wo man dann eben auseinandergegangen ist und sich während oder wegen des Jobs so sehr gestritten hat, dass da irgendwie auch der Familiensegen drunter gelitten hat. Das gab es bei euch nicht.
Also ich kann mich persönlich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Ja. Bei mir ist es einfach nie so gewesen. Und ich glaube, man muss auch einfach mal lernen, auch mal gewisse Dinge auch mal auszuhalten. Und man muss auch mal lernen, den unteren Weg zu gehen, auch wenn es einem sehr schwer fällt. Also gerade wenn man auch so ein Power-Typ ist, ne, keine Frage. Aber ich kann einfach nur sagen, auch jetzt, wenn ich die Konstellation sehe, die vierte und die fünfte Generation, man freut sich aufeinander, wenn man sich sieht. Und das Schöne ist natürlich auch bei uns, dass bei uns Familie einfach auch Familie bedeutet. Das heißt, wir sind als Familie dann zusammen, ne? Und jetzt, wenn ich an die nächste Generation auch denke, dass wir halt eben unsere Töchter und Söhne und Töchter alle zusammen auch dabei haben, auch als Gesellschafterinnen, Gesellschafter, die das gemeinsam auch in der Zukunft auch tragen wollen, ne? Das ist ja auch super. Es muss ja keiner Gesellschafterin oder Gesellschafter werden, ist ja freiwillig. Aber wenn man dann merkt auch, dass es viele gibt, die das auch gerne machen möchten, ist das sehr, sehr schön. Genauso auch vollen Respekt für die, die einfach entscheiden, immer, wir machen es etwas anders halt eben, ne? Und alles ist gut halt eben letztendlich. Aber wir merken einfach, dass dieses Zusammenhalten der Familie einer der essentiellsten Punkte auch überhaupt für unseren zukünftigen Erfolg sein wird.
Also für dich durchweg positiv, dieses Familienunternehmen.
Absolut.
Sprecht ihr denn am Wochenende beim Sonntagskuchen, ich gehe mal davon aus, nach der Messe, auch übers Business, oder bleibt es da privat? Wie kann man sich das vorstellen?
Also bei mir ist das so, ich muss nicht in der Privatzeit unbedingt über Abos und Geschäft reden. Ja. Also da bin ich auch sehr dankbar für. Ich habe auch noch andere Hobbys, andere Interessensgebiete halt eben, die mir auch sehr, sehr wichtig sind, die auch vielleicht für ein gutes Equilibrium, Balance halt eben auch sorgen. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass sicherlich bei uns überdurchschnittlich viel, nicht nur am Sonntag, sondern an anderen Tagen immer über die Firma gesprochen wird. Ich weiß aber, meiner Mutter, die hat oft so immer Spaß, immer früher gesagt, wenn mein Vater mit uns Kindern dann zusammen wieder über die Arbeit sprach beim Abendessen, meinte sie, na, eigentlich können wir das Abendessen schon wieder absetzen. Also so aus Spaß hat sie immer gesagt. Ne? So war das bei uns halt eben. Und ja, wir sprechen sicherlich schon öfters über die Firma, aber wir haben Gott sei Dank auch noch viel, viel anderes, was uns auch sehr, sehr wertvoll ist.
Sehr gut. Du hast es eben schon angesprochen, noch knapp 10 Jahre, wenn wir es mal so über den Daumen rechnen, wärst du noch Geschäftsführer oder länger, je nachdem. Nico, Daniel Bremiker sind schon gefallen, die beiden Namen des Öfteren, die sind nämlich jetzt in der Geschäftsführung mit eingetreten, fünfte Generation Abus auf dem Weg. Wird da jetzt gerade schon ganz konkret auch vorbereitet? Gab es da schon Gespräche, wer von den beiden wird? Weil ich meine, im Endeffekt sind es zwei, die ja nachkommen könnten. Ich stelle mir das sehr schwierig vor an der Stelle, es sei denn, es gibt einen, der sagt, ich möchte nicht, mach du. Möchtest du uns da einen Einblick geben, wie da jetzt gerade schon vielleicht die Staffelübergabe vorbereitet wird?
Also auf der einen Seite ist 10 Jahre noch ein sehr langer Zeitraum.
Absolut.
Und man muss auch aufpassen, dass man nicht jetzt 10 Jahre lang Frührentner schon quasi gefühlt ist.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, sie sind beide ja noch jünger.
Ja.
Wobei 40 Jahre ist jetzt nicht mehr jung, da ist man eigentlich voll mittendrin. Also das ist so. Und der Nico ist halt eben ja ein paar Jahre jünger. Aber wir merken alle, wir machen mit jedem Tag, mit jedem Jahr doch nochmal weitere entscheidende Erfahrungen auch. Und auch deswegen ist es sicherlich für uns, bei meinem Vater war das so, der Übergang, der ist kaum gemerkt worden auf meinen Cousin und mich seinerzeit. Ne? Und auch jetzt, das Schöne ist, wir arbeiten ja schon lange Jahre zusammen und die nächsten Jahre werden wir auch gemeinsam halt eben weiter zusammenarbeiten und dann wird sich sukzessive immer mehr, was wir entwickeln und wie das Setup einfach in Zukunft sein wird, das ist momentan für uns noch ganz offen. Beide sind ja auch Komplementäre, damit auch in der vollen Haftung halt eben auch, was die Geschäftsführung angeht. Das ist auch ein Statement als Next Generation, denn das macht man nicht mal so eben, wenn man sich nie überlegt hat, welche Konsequenzen auch das einfach auch hat. Und von daher, wir sind zu dritt im guten, lockeren Austausch und versuchen auch, wir haben ja noch mehrere Geschäftsführer in der Geschäftsführung und da sind auch einige in einigen Jahren auch, die mal so zu der Rentnerklasse gehören werden. Und wir werden das alles mit Bedacht und in Ruhe angehen und sind da wirklich sehr, sehr entspannt, dass da gute Lösungen kommen werden. Ich meine, überhaupt als Familienunternehmen die Chance zu haben, welche zu haben, die die Kapazität auch haben und überhaupt das Wollen haben, solch eine Verantwortung zu übernehmen, das ist ja schon ein Riesengeschenk. Ja. Daran sind ja leider viele Familienunternehmen auch letztendlich gescheitert. Entweder, weil es keine gab oder sie sind nicht kompetent. Und wir wissen aber auch, wir als Familie alleine werden das in der Zukunft nicht schaffen. Wir werden ganz gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, um dieses inzwischen doch große Schiff wirklich dauerhaft flott zu halten und vor allen Dingen auch mit einem Speed, was man einfach heutzutage braucht.
Ja, und wie ihr das macht, wie ihr in der Zukunft bleibt, wie ihr innovativ seid, euch über 100 Jahre gehalten habt, da wollen wir in Folge 2 nochmal drauf eingehen und dann nochmal hinter die Strukturen schauen, was ihr gemacht habt in den letzten 100 Jahren, um eben am Puls der Zeit zu bleiben. Eine fast abschließende Frage, was würdest du der nächsten Generation, die jetzt kommt, raten? Was ist das Wichtigste in der Rolle, in der du dich befindest?
Für mich eindeutig die Nähe zu den Menschen und auch die Liebe zu den Menschen. Weil meine Lebenserfahrung ist, wenn wir miteinander gut unterwegs sind, dann stellt sich der Erfolg schon fast automatisch an. Hört sich jetzt für ein bisschen hochtrabend, herausfordernd an, aber davon bin ich überzeugt. Wenn die Motivation einfach stimmt, dann können wir in Anführungsstriche Berge versetzen. Stimmt die Motivation in der breiten Masse nicht, dann kann ich noch so viel machen, dann wird es nicht gut gelingen. Und deswegen glaube ich, das ist sicherlich einer der wichtigsten Dinge, die ich auch gerne weitergeben möchte auch in die nächste Generation. Auch wenn ich weiß, es ist sehr herausfordernd, ist sehr, sehr zeitintensiv, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß, wenn man halt eben so unterwegs ist. Ne? Das ist halt eben das eine. Und das andere ist, dass ich einfach mich auch freue, dass ich weiß, sie werden diesen Weg auch mit Gott weitergehen wollen, weil es ihre persönliche Überzeugung ist. Die kann man auch nicht erben. Das ist eine persönliche Entscheidung auch. Und ich glaube, dass sie da auch sehr viel Kraft rausbekommen werden. Denn die Herausforderungen in den nächsten Jahren, die werden schon gewaltig sein für ein Unternehmen, auch wie wir das halt eben auch führen mit den Ansprüchen, die wir auch haben. Aber dann hat man doch Zuversicht und auch den festen Glauben, dass man nicht nur allein unterwegs ist, sondern man hat zum einen viele, die einen umgeben, unter dem Gott mit dem Boot ist das Schönste, was man haben kann.
Und genau auf diese Veränderungen, auf diese Herausforderungen, die anstehen in Zukunft, gehen wir in der nächsten Folge ein. Bevor wir diese Folge abschließen mit diesen hochtrabenden Worten, die eigentlich der perfekte Abschluss gewesen wären, wollen wir noch ein bisschen locker leicht rausgehen. Ich habe noch 5 kurze Entweder-Oder-Fragen für dich. Was ist dir lieber, WhatsApp oder Anruf?
WhatsApp.
Blumen oder Gemüse im Garten?
Blumen.
Schloss mit Schlüssel oder mit Fingerabdruck öffnen?
Fingerabdruck.
Fahrrad oder Volleyball?
Volleyball.
Klavier oder Gitarre?
Klavier.
Was Klavier und Volleyball mit dir zu tun haben, das werden wir auch in Folge 2 noch erfahren. Und erstmal an der Stelle sage ich vielen lieben Dank. Das war eine sehr, sehr spannende erste Folge. Danke für diese persönlichen Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Persönlichkeit, in deinen Alltag als CEO. Ich freue mich sehr auf Folge 2 hier bei Abus Unlocked und sage danke für das inspirierende Gespräch, Christian Bremiker.
Ich danke dir auch herzlich. Luisa, hat mir richtig Spaß gemacht und danke. Ich freue mich schon aufs nächste.
Bis bald.
Alle Infos zu Abus Unlocked findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.